Also das, was mich sehr beschäftigt, ist, dass alle fokussiert sind auf dieses Thema Wärmewende und es eigentlich darauf ankommt, dass wir innerstädtisch ausreichend Temperierung und Kühlung zur Verfügung stellen können.
Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Jannik Hittissen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Wie oft machst du dir Gedanken, wie du dein Zuhause heizt? Wenn du in einem Einfamilienhaus wohnst, dann wahrscheinlich relativ regelmäßig. Du bist ja auch irgendwie selbst dafür verantwortlich. Aber wie schaut es aus, wenn du in einer Wohnung in der Stadt wohnst? Dann ist die Heizung vielleicht nur dann Thema, wenn sie kaputt ist oder mal wieder eine unangenehm hohe Rechnung ins Haus flattert. Ansonsten ist die Heizung meist Sache der Hausverwaltung. So geht es mir ehrlich gesagt auch. Doch gerade die großen mehrgeschossigen Wohnhäuser haben einen großen Hebel, wenn es darum geht, unsere Energieversorgung klimaneutral zu machen. Immerhin nutzen wir ganze 54% der verbrauchten Energie zum Heizen. Wie schaffen wir es also, auch in der Stadt die alten Öl- und Gaskessel auszutauschen? Und welche Technologien kommen stattdessen in Frage? Das klären wir heute zusammen mit Herbert Hetzel. Er ist Geschäftsführer von Beyond Carbon Energy, einem Unternehmen, das sich seit Jahren um CO2-freie Wärme- und Kälteversorgung kümmert. Er erklärt uns, was es braucht, um den Umstieg möglichst schnell voranzutreiben und wieso wir uns neben der Wärmeversorgung vor allem auch Gedanken über die Kälteversorgung machen sollten. Aber fangen wir vorne an. Um vielleicht ganz allgemein reinzustarten, warum ist es denn überhaupt so entscheidend, dass wir uns heute Gedanken über die Wärmeversorgung machen?
Es ist nicht so entscheidend, dass wir uns über die Wärmeversorgung Gedanken machen. Wir müssen uns über die Wärme- und Kälteversorgung Gedanken machen. Und im Immobilienbereich ist es nun einfach einmal so, dass besonders im urbanen Bereich der wesentliche Anteil an Treibhausgasausstoß durch die Wärme- und Kälteversorgung passiert. Und da gibt es aber genug Lösungen, wie wir das in der Zwischenzeit so kompensieren können, dass wir diesen großen Anteil an Treibhausgasen loswerden können, ohne dass das für die Nutzer in irgendeiner Form zu einer finanziellen Belastung werden muss. Also es ist leistbar, es ist ökonomisch machbar, ohne Blutgeld und ökologisch jedenfalls sinnvoll.
Wie groß ist denn da tatsächlich der Anteil an den Emissionen, an den Gesamtemissionen? Haben Sie da so eine Schätzung ungefähr? Wie wichtig ist die Wärmewende für die Klimaneutralität
2040? Da gibt es alle möglichen Zahlen, aber im urbanen Bereich kann man davon ausgehen, dass von den Gesamt-Treibhausgas-Emissionen mehr als die Hälfte alleine durch die Wärme- und Kälteversorgung passieren. Aber das ist leider in diesem bei all diesen Themen so, die Zahlen sind üblicherweise verfassergeschönt, sage ich einmal salopp. Also wenn wir uns damit beschäftigen, wie viel Treibhausgas eine Kilowattstunde Strom hat, dann gibt es eine ganz große Bandbreite an Informationen und es hängt halt immer davon ab, wer das gerade verfasst hat. Ja. Und so ähnlich ist das halt bei den Treibhausgasen im Bereich der Immobilie auch, ja, leider. Ja.
Das heißt also, die Wärmewende ist genauso wichtig wie die Energiewende für die Klimaneutralität eigentlich. Wo stehen wir denn da gerade in Österreich, was die Wärmewende angeht?
Na, also ich betone das nochmal, die Wärme wird nicht unser Problem sein. Wir werden 2040, 2045 so gut wie keine Wärme mehr brauchen im urbanen Bereich. Wir haben letztes Jahr das Temperaturniveau gehabt von Rom von vor 25 Jahren. In Rom baut kein Mensch mehr eine Heizung. Die brauchen gar keine Heizungen mehr. Also wir nähern uns einer derartigen Situation auch. Ja, wir werden im aus kulturellen Gründen und weil wir es gewohnt sind und weil es im Winter einfach kalt ist, werden wir natürlich Wärme brauchen. Aber wir haben von einigen Landesversorgern die Zahlen, um wie viel der Wärmeverkauf pro Quadratmeter Nutzfläche Jahr für Jahr geringer wird. Wir müssen uns mit der Kälteversorgung beschäftigen im urbanen Bereich. Weil bei steigenden Durchschnittstemperaturen kommen wir da in den nächsten 10 bis 15 Jahren in wirkliche Probleme. Also daher bin ich da ein bisschen vorsichtig, wenn das nur Wärmewende heißt. Aus meiner Sicht müssen wir uns im urbanen Bereich um Wärme- und Kälteversorgung kümmern, und zwar sehr intensiv. Sonst wird das einer der größten Immobilienwertverluste, die man sich vorstellen kann.
Passiert das genug? Wird sich da genug mit auseinandergesetzt mit der Kälteversorgung?
Nein, natürlich nicht. Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist, die Stadt Wien hat sich vorgenommen, bis 2040 600.000 Wohnungen aus Gas rauszufahren. Oder Gas und Öl, aber Öl ist schon ein sehr geringer Teil. Und wenn man sich das anschaut, was das bedeutet, dann stellt man fest, wir brauchen, weiß ich nicht, 15.000 bis 20.000 Installateure für die nächsten 15 Jahre zusätzlich, die wir nicht haben. Wir haben in Wien bescheidene 6.000 bis 7.000 Installateure und die machen schon etwas. Also man sieht, alleine an der Kante gibt es eine Verknappung. Und wenn man das aber weiter überlegt, dann muss man ja sagen, naja, selbst wenn es gelänge, diese Workforce auf die Beine zu stellen, die für einen derartigen Change notwendig ist, wo soll die Ingenieurleistung herkommen? Weil die fehlen ja auch. Und ich sage einmal, bei einem Installateur kann man noch davon ausgehen, dass er nach 3 Jahren Schulung soweit ist, dass er diese Arbeit machen kann. Aber wie lange brauchen wir, bis wir die notwendige Ingenieurleistung eingesammelt haben? Und da reden wir nur über Wien. Also das ist ja ein europaweites Thema, das wir haben. Und da sieht man, wie schwierig es ist, diese Ziele auch nur annähernd zu erreichen.
Sehen Sie irgendeine Art von Lösung für dieses Problem?
Ja. Wir beschäftigen uns hochintensiv mit dem Thema der Standardisierung dieser Prozesse, die dazu notwendig sind, weil wir für uns schon erkannt haben, wir selbst sind... Wir arbeiten selbst bis heute noch sehr, sehr prototypisch. Das ist schlecht. Und wir müssen von dieser Prototypennummer wegkommen, weil sonst können wir die Schlagzahlen nicht substanziell erhöhen. Also wir müssen das standardisieren, wir müssen über die Standardisierung eine Digitalisierung schaffen und aus der Digitalisierung dann eine entsprechende Skalierung.
Standardisierung heißt auf technischer Ebene, was die...
Ja, aber auch die Prozesse, auch recht, ich sage mal, rechtlich-organisatorisch, bedarf es auch einer ganzen Reihe von Standardisierungen. Wir müssen endlich in die Gänge kommen, dass wir unsere Normenlage und unsere unmittelbar damit befasste Verwaltung so hinkriegen, dass das nicht Hemmschuhe sind für eine Dekarbonisierung. Im Moment unterstützen wir die Dekarbonisierung mit einer Reihe von Förderungsmaßnahmen. Ja? Aber wir haben uns noch nicht damit beschäftigt, welche Önormen eigentlich dem entgegenstehen. Und die Önormen, die sind bei uns so sakrosankt. Keiner traut sich, die Önormen zu verlassen. Ja? Weil das ist so die letzte, wenn ich das mache, dann habe ich alles richtig gemacht. Dann muss ich keine Versicherungsmeldung machen. Und ich muss auch nicht argumentieren, warum ich sie... Also das ist eine interessante Perspektive, die wahrscheinlich dann verständlich ist, wenn man von der Sache nicht viel versteht. Dann kann man sich auf Erinnern verlassen. Aber wie wir sehen, ist das leider für die Dekarbonisierung ein Schritt zu wenig.
Jetzt sind wir schon ziemlich auf der Metaebene angekommen, um vielleicht dann ganz zu den Basics zurückzukommen, damit wir auch alle mit ins Boot holen. CO2-frei heizen und auch CO2-freie Kälteversorgung. Was genau bedeutet das eigentlich? Welche Technologien kommen da in Frage?
Das ist relativ simpel. Also wir diskutieren den Unterschied zwischen CO2-frei und CO2-neutral. Ja? Also alles, was CO2-neutral ist, ist schon besser als mit Gas und mit Öl heizen. Also das ist zweifelsohne. Ja? Aber für CO2-neutral muss man immer noch etwas verbrennen. Entweder es ist Biomasse oder Biogas oder so. Also, und geht dann davon aus, dass die CO2-Bilanz, die am Ende herauskommt, zumindest gleich ist. Das machen ohne dies schon viele, da braucht uns keiner dazu. Unser großes Ziel ist, dass wir eben nichts verbrennen müssen, um Wärme und Kälte sicherzustellen. Und die technische Lösung ist, wenn man es vereinfacht beschreiben will, so, dass wir eine übergroße Batterie bauen. Wir nennen das unseren saisonalen Energiespeicher. Wenn wir im Sommer das Gebäude kühlen, entsteht automatisch Abwärme. Und diese Abwärme wird eben nicht an die Umgebungsluft abgegeben, wie bei vielen anderen Kühlsystemen, sondern diese Abwärme speichern wir im saisonalen Energiespeicher. Und im Winter drehen wir das System um. Und das muss man sich vorstellen wie eine Batterie, die man beliebig oft ohne Wirkungsgradverlust be- und entladen kann. Und das funktioniert relativ gut. Ja, das ist regeltechnisch ein bisschen anspruchsvoller, als eine Gasheizung ein- und auszuschalten. Ja. Also ja, das verlangt ein bisschen mehr Verständnis für die Immobilie selbst, für die spezifische Immobilie. Das verlangt Verständnis für, wie geht Wärme-Kälte speichern im Jahresablauf. Weil da verändern sich die Situation. Also wie wir jetzt erlebt haben, haben wir einen sehr, sehr warmen März gehabt und haben jetzt offensichtlich einen winterlich kalten End April. Also ja, da muss man auch mit dem saisonalen Energiespeicher darauf reagieren. Aber es geht. Also auch dieses Haus wird aus diesem saisonalen Energiespeicher mit Wärme und Kälte versorgt. Und wie man merkt, liegen hier keine Gerippe herum und keine Skelette.
Das kann ich bestätigen. Was genau heißt denn konkret saisonaler Energiespeicher? Wie schaut das aus?
Na, es gibt mehrere Technologien. Eine traditionelle Technologie dazu ist oberflächennahe Geothermie. Also man macht Erdsonden und über diese Erdsonden wird dann im Sommer sozusagen warmes Wasser durchgeschickt.
Das heißt, man bohrt einfach relativ tief
man
in die bohrt, Erde?
Ja, oder viele. Mhm. Man muss nicht allzu tief, aber das sind Erdsonden, die sind dann so alle 6 bis 7 Meter, haben 6 bis 7 Meter Abstand und sind je nach Bodenverhältnissen, aber auch je nach Energiebedarf, keine Ahnung, zwischen 100 und 400 Meter tief. Also das macht man dann situativ, wie viele man davon braucht, in welcher Länge. Und über diese Erdsonden schickt man dann warmes Wasser hinunter. Das ist die Abwärme, die beim Kühlen im Sommer entsteht. Der Erdkörper erwärmt sich und im Winter dreht man eben dieses System um. Aber genauso gut kann man erdberührte Baumassen aktivieren, also Fundamentplatten, Pfähle, Kellerbauwerke. Man kann aber genauso einen Eisspeicher machen, Ringgrabenkollektoren. Also es gibt eine Vielzahl an Technologien, die sich auch gegebenenfalls untereinander kombinieren lassen.
Mhm. Oberflächennahe Geothermie, Ringgrabenkollektoren, Erdsonden, das waren jetzt eine ganze Menge Fachbegriffe. Fassen wir nochmal kurz zusammen, worum es dabei eigentlich geht. Das grundlegende Prinzip ist nämlich eigentlich relativ simpel. Im Gegensatz zur herkömmlichen Klimaanlage wird die sommerliche Abwärme aus der Wohnung hier nicht einfach zum Fenster hinausgeblasen, sondern mittels des saisonalen Energiespeichers aufgefangen. Zum Beispiel tief in der Erde oder im Fundament des Gebäudes. Im Winter lässt sich dieses System dann umdrehen und die gespeicherte Wärme aus dem Sommer kann zum Heizen genutzt werden. Dadurch kühlt sich der saisonale Energiespeicher wieder ab und kann im nächsten Sommer wieder zum Kühlen verwendet werden. Eine Art Kreislauf also.
Wie macht sich das dann im Alltag der BewohnerInnen der Häuser?
Die merken das nicht.
Ist das ein ganz normaler, man hat trotzdem seinen normalen Heizkörper?
Und da wird es warm und kalt, fertig. Ja. Und da ändert sich auch an den Energieabgabesystemen, wenn man nicht will, ändert sich an den Energieverteilsystemen im Gebäude nichts. Mhm. Auch im Bestandsobjekt nicht. Ja.
Das heißt, es funktioniert mit den normalen Heizkörpern?
Wenn man möchte, ja. Mhm. Natürlich tut man sich schwer beim Kühlen, weil so wenn man diesen klassischen altbekannten gusseisernen Heizkörper vor sich hat, der halt in vielen Gründerzeithäusern herumsteht, da kann man jetzt nicht wie heizen geht, aber kühlen tut man sich echt schwer damit. Aber wenn jemand dieses Kühlbedürfnis hat, dann kann man relativ einfach diesen Heizkörper gegen einen Niedertemperaturkonvektor tauschen, gegebenenfalls sogar mit einem Gebläse. Und dann kann man ohne große Baumaßnahme, ohne dass man wesentlich die Leitungen verändern muss, den einen oder anderen Raum, oft ist das ja in der ersten Not das Schlafzimmer, kann man ohne Probleme kühlen. Ja.
Wenn wir aber aus der Wohnung rausgehen, lässt sich dieses System theoretisch überall umsetzen? Welche Standardvoraussetzungen braucht es denn da dafür?
Grundsätzlich lässt es sich überall umsetzen. Ja, wir haben mit der MA20 in Wien die Möglichkeit entwickelt, dass auch Erdsonden im öffentlichen Raum angeordnet werden können. Also selbst wenn eine Liegenschaft zu 100% bebaut ist, gibt es Möglichkeiten, dass man halt angrenzend einen saisonalen Energiespeicher einrichtet. Also die Limitationen, die es gibt, sind, mein Haus steht direkt auf der U-Bahn zum Beispiel. Da muss man jetzt dann schon ein bisschen stärker nachdenken, wie man das Problem löst. Aber theoretisch, wenn man den Frieden findet mit den Nachbarn, dann ist das kein so ein großes Problem mehr. Ja, dann kann man über die Nachbarn auch selbst diese Objekte in geeigneter Form versorgen. Ganz im Gegenteil, es ist schade, dass wir diese Technologie nicht bei den diversen Infrastrukturbauten, die wir in der Stadt haben, gleich vorkehrt. Also jetzt haben wir in Wien die U2 substanzieller erneuert. Also ich würde meinen, mit ein bisschen Fantasie hätte man im unmittelbaren Baustellenbereich auch saisonale Energiespeicher einrichten können, wenn das Loch schon offen ist, ja. Vollkommen richtig. Und auch so eine Tunnelröhre, also wer sagt, dass das Tunnelbauwerk selbst nicht auch als saisonaler Energiespeicher funktionieren kann, ja? Weil wenn die U-Bahn da durchfährt, also ob die Luft jetzt ein bisschen wärmer oder kälter ist, ich glaube nicht, dass das wirklich stört. Mhm.
Wie schaut es denn eigentlich damit aus, wie viel Energie verbraucht dieses System? Das fragen sich bestimmt auch viele Menschen. Ist das ein...
Naja, wenn man... Das, was mich interessiert, ist, wie viel Primärenergie braucht das? Ja, also, wenn ein Haus schlecht gedämmt ist, dann wird jetzt durch Einführen eines solchen Systems natürlich der Energiebedarf des Gebäudes nicht beeinflusst. Also das... Wenn das vorher 160 Watt braucht, dann braucht es nachher auch 160 Watt am Quadrat. Also dadurch wird es jetzt keine Änderung geben. Aber für die Energieversorgungsanlagen selbst ist der Primärenergieeinsatz extrem gering. Also wir haben Projekte, da liegt das in der Gegend von 12%. 12% der Energie, die eigentlich im Haus verbraucht wird. Also die Energie, die über die... Also wenn wir wenig Photovoltaik bei diesem Projekt vorkehren können, dann müssen wir halt den Strom, den wir im Winter oder in der Nacht benötigen, den müssen wir halt über die Grundstücksgrenze einkaufen. Also wir kaufen diesen Strom CO2-frei ein, also nehmen die damit verbundenen Kosten natürlich. Aber den müssen wir einkaufen. Ja. So. Und alles andere machen wir uns am Grundstück selbst.
Das heißt, Photovoltaik auf dem Dach und die betreibt dann quasi...
Ja, oder Photovoltaik und oder Kleinwindkraft, je nachdem, wo und wie das verfügbar ist. Und den Strom, den wir hier regenerativ vor Ort produzieren, den ernten wir direkt in unserer Wärme- und Kälteerzeugung ab. Und das erhöht den Autarkiegrad, deutlich weniger kritische Infrastruktur, weniger abhängig von den Entwicklungen an den Energiemärkten. Also da gibt es viele Vorteile. Neben dem, dass es CO2-frei ist, unter Anführungszeichen, und dadurch auch beste ESG- und Taxonomie-Voraussetzungen liefert.
Welchen Vorteil hat es eigentlich zur klassischen Fernwärme? Ist die theoretisch nicht auch klimaneutral zumindest?
Weiß ich nicht. Also aus meiner Sicht, nach Eigenbericht der Stadt Wien, entsteht die Fernwärme in Wien zu 55% aus Gas und zu 50% aus Öl. Also dort orte ich jetzt einmal nicht große Einsparungen bei den Treibhausgasen. Also wir beobachten, wie die Fernwärme Wien sehr bemüht ist, durch eine Vielzahl an Projekten hier eine Dekarbonisierung voranzutreiben, aber man muss sich einmal anschauen, welche Dimension diese Projekte haben im Gegensatz zum Gesamtenergiebedarf der Fernwärme. Das zweite Thema, das mich immer wieder beschäftigt, ist, Fernwärme kommt auf einer verhältnismäßig hohen Temperatur daher. Die braucht das Haus nicht, üblicherweise. Also dass ein Gebäude, in dem Menschen drinnen sind, das lässt sich ohne weiteres über die meiste Zeit im Jahr mit Niedertemperatur versorgen. Und wenn man sich anschaut, wie die Frosttage zurückgehen und die Heiztage zurückgehen und immer weniger werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Niedertemperatur durchkommt, von Jahr zu Jahr größer. Und selbst wenn ich einmal ein bisschen Hochtemperatur brauche, dann brauche ich es vielleicht für 3 bis 5 Tage im Jahr. Also wenn da das Wärmeversorgungssystem nicht ganz so effizient ist, dafür habe ich immer noch 362 andere Tage im Jahr. Hauptsache, da ist es effizient. Da kann ich mir viel mehr einsparen. Also auf die 3 bis 5 Tage kommt es jetzt nicht an. Und zweitens, Fernwärme liefert nur eingeschränkt eine Antwort auf den Kühlbedarf. Das ist das Um und Auf für mich. Ja? Also der Immobilienwert im innerstädtischen Bereich wird sich nicht nur über die Art der Energieversorgung determinieren, sondern auch, ob ich ausreichend Kühlleistung zur Verfügung habe. Und die Kühlleistung, die wir uns schaffen können mit Kältemaschinen, Rückkühler, mit Splitgeräten, mit irgendwelchen Luftwärmepumpen, die in der Stadt dann, wenn es wirklich heiß ist, auch noch heiße Luft rausblasen, also das wird enden wollen sein. Weil da machen wir das Problem nur größer. Also das, was mich sehr beschäftigt, ist, dass alle fokussiert sind auf dieses Thema Wärmewende und es eigentlich darauf ankommt, dass wir innerstädtisch ausreichend Temperierung und Kühlung zur Verfügung stellen können. Also da gibt's Studien zum Beispiel von der ETH Zürich, wie sich die Durchschnittstemperaturen in Wien entwickeln werden in den nächsten Jahrzehnten. Da hoffe ich ernsthaft, dass sie falsch sind. So schreckliche Zahlen stehen da drin. Ne?
Woran denken Sie, liegt es, dass das Kälteversorgungsthema so wenig behandelt wird im Gegensatz zur Wärmewende?
Ja, das Erinnerungsvermögen ist irgendwie komisch, oder? Wir haben vor 2 Jahren gesehen, wie sich der Gaspreis verzehnfacht hat. Und der hat sich nicht verzehnfacht, weil das Gas wirklich so teuer geworden ist, sondern weil wir alle Angst hatten, ob überhaupt Versorgungssicherheit da ist. Deswegen ist der Gaspreis so hoch. So, irgendwie hat sich das dann normalisiert. Jetzt beziehen wir 98% Gas aus Russland, das stört uns gar nicht. Jetzt diskutieren die Ukrainer, ob sie diese Gasdurchleitung über das Jahresende noch aufrechterhalten wollen oder nicht, weil heuer dieser Vertrag ausläuft. Also ich weiß ganz genau, wenn das tatsächlich so bleibt, dann werden wir Ende des Jahres einen 10-fachen Gaspreis sehen. Weil jeder die Sorge hat, vielleicht habe ich gar kein Gas, wenn ich es brauche. Also ich meine, das ist von 2022 bis 2024. Sind wir wirklich alle so vergesslich? Ja? Also wenn das Problem nicht mehr akut ist, beschäftigt es uns nicht mehr. So, also das zahlt ein auf Ihre Frage. Ich glaube, da braucht es halt einen Dauerschmerz wahrscheinlich. Ja. Aber vielleicht kommt das noch. Wir werden sehen.
Was ich mich jetzt frage, aus Sicht eines Immobilienträgers oder von einem Mehrparteienhaus ist das ja natürlich eine super Lösung mit den Erzhonten. Wie schaut es jetzt für Privatpersonen aus? Als wenn ich mich jetzt mal selbst als Beispiel nehme, ich wohne zur Miete in einer WG, die zu einer sehr großen Hausverwaltung gehört, die ich nur relativ schwer erreiche, um das mal so zu sagen, und wir heizen noch mit Gas. Was würden Sie mir da raten? Habe ich irgendeine Chance, dass auch bei mir umgerüstet wird? Was kann ich tun?
Ja, aber als Mieter haben Sie doch die Gnade, Sie können jederzeit woanders hingehen.
Ja, in der Theorie.
Nein, auch in der Praxis. Ich glaube, das ist die Antwort. Ich glaube, die Antwort liegt dort, dass die Mieter auch sagen, okay, mir ist das wichtig, daher zahle ich meine Miete nicht dort, wo es einen großen Umweltschaden macht. Da tun sich die Wohnungseigentümer viel schwerer. Also da gibt es schon einen substanziellen Unterschied. Ja? Sie sind flexibel. Sie finden eine andere WG und irgendeine andere Hausverwaltung, die dem Hauseigentümer vielleicht empfohlen hat, ein sinnvolles Energiesystem einzusetzen. Ja, ja, es gibt noch zu wenig. Ja, da gibt es noch keinen wahnsinnig großen Wettbewerb, da gebe ich Ihnen schon recht. Ja. Aber ich drücke uns allen fest die Daumen, dass dieser Wettbewerb schrittchenweise kommt. Mhm. Nein, Sie können in der eigenen Wohnung keine Erdsonden machen, das wird ganz schwer. Also
genau, um vielleicht nochmal auch ein bisschen zurückzublicken, wann haben Sie sich eigentlich persönlich das Ziel gesetzt, die Wärme- und Kälteversorgung CO2-frei zu machen? War das schon immer klar für Sie?
Nein, gar nicht. Wir haben 2008 begonnen, eine relativ große Immobilienentwicklung in Angriff zu nehmen. Damals konnten wir das Wort Klimawandel gerade richtig und fehlerfrei schreiben und haben uns halt überlegt, welche Art der Wärme- und Kälteversorgung würden wir für diese Immobilienentwicklung haben wollen, damit, wenn sie fertig ist, das nicht in irgendeiner Form eine Antiquität ist. Und daher beschäftige ich mich jetzt seit 2008 mit diesem Thema mehr und mehr intensiv. Und ja, jetzt machen wir das halt mit der Beyond Carbon Energy für dritte Unternehmen, haben über 50 Projekte unterschiedlicher Größe in unterschiedlichsten Aggregatzuständen, also entweder in Planung, Errichtung oder Betrieb. Und wir merken, dass unsere Pipeline von Jahr zu Jahr belastbarer wird. Also die Nachfrage steigt.
Das heißt aber theoretisch spürbar. War schon 2008 abzusehen, dass das auf lange Sicht der richtige Weg ist.
Ja,
oder waren das, Sie ja der Außenseiter wahrscheinlich damit zu dem Zeitpunkt?
Ja, wir haben diese ersten Anlagen 2015 in Betrieb genommen. Ja, also auch 2015 waren wir noch in irgendeiner Form Outsider, die da halt irgendwie so eine Laborsituation begründet haben. Aber in der Zwischenzeit sehen wir, wie viele versuchen, das in irgendeiner Form nachzumachen. Und das freut mich auch. Und die Aufgabenstellung, bis wir diese Stadt dekarbonisiert haben, die ist so groß. Also da ist Arbeit für alle. Bin ich dankbar für jeden, den wir auf dieser Reise mitnehmen können.
Warum denken Sie, erhitzt denn gerade die Diskussion zur Wärmewende und zu Wärmepumpen die Gemüter so stark? Ich finde, das ist eine Diskussion, die es bei anderen Dingen in dem Klimaschutz auch gibt, aber dort irgendwie ganz speziell ja auch immer nach Deutschland schaut, was das erneuerbare Wärmegesetz dort angeht und so. Warum ist das so ein Trigger-Thema für viele?
Naja, weil natürlich viele Interessen dahinter verborgen sind oder nicht einmal verborgen sind. Ja, also wir haben in Österreich jetzt diese Gaspreisdiskussion. Ja, also soll man aus dem russischen Gas raus? Ja, nein. Macht das die Gasversorgung teurer? Ja, nein. Da gibt es viele Perspektiven dazu. Ich behaupte mal, keine ist richtig. Ist aber auch keine falsch. Ja, ja, da steckt überall ein Körnchen Wahrheit drinnen. Ja. Aber Faktum ist, offensichtlich können wir Wärme und Kälte zu Marktpreisen anbieten für den Nutzer. Weil ich kann keine einzige Kilowattstunde verkaufen, die doppelt so viel kostet wie bei der Fernwärme. So, also wenn das möglich ist und wenn wir das geschafft haben, dann frage ich mich ernsthaft, warum müssen wir uns überhaupt über den Gasausstieg den Kopf zerbrechen? Oder über den Gasausstieg schon, warum müssen wir uns darüber den Kopf zerbrechen? Wir nehmen kein russisches Gas, sondern ein anderes Gas. Es wäre ja viel gescheiter, man beschäftigt sich damit, wie verwenden wir überhaupt kein Gas. Ja. Wenn es nämlich gleichpreisig herstellbar ist. Und das ist es offensichtlich. Also das ist eine Diskussion, die ich so gar nicht verstehe. Ja? Und ob Wärmepumpen oder nicht Wärmepumpen, also emotionaler kommt mir die Diskussion vor im Bereich der Mobilität. Auch da weiß ich nicht genau, was richtig oder falsch ist, aber dort spürt man die Emotionen aus meiner Sicht anders als bei der Wärmepumpe. Ich denke mir, die Menschen wollen, dass es in ihrem Haus warm und kalt wird. Das zählt in irgendeiner Form zu diesem Wohnkomfort, den wir uns erwarten. Und wenn es einmal warm und kalt ist und wenn Wärme und Kälte leistbar ist, dann ist da das Thema der Emotion draußen. Beim Auto ist das leider nicht der Fall. Ja, also ein Ferrari oder ein Mustang emotionalisiert anscheinend auf eine andere Art und Weise. Und daher tun sich dort andere Dinge.
damit wären wir auch schon langsam am Ende unseres Interviews angekommen. Zum Schluss möchte ich Sie wie jeden unserer Gäste auch nach dem Klimaaktiv-Tipp fragen. Eine Sache, die Ihnen irgendwie im Umgang mit dem Klimaschutz weitergeholfen hat. Haben Sie uns das mitgebracht?
Naja, wir sind ja bei Klimaaktiv seit Jahrzehnten, darf ich glaube ich schon sagen. Also wir haben uns da relativ früh eingebracht und das, was ich dort sehe, ist, dass es ein großes, großes Bemühen gibt, das entsprechende Bewusstsein zu heben, um welche Themen es eigentlich geht. Es ist ja für viele Menschen gar nicht einfach, hier an qualifizierte Informationen zu kommen, auf der einen Seite. Und das, was ich ganz besonders schätze, ist, dass es eine Vielzahl an Unterlagen gibt, die sozusagen wie eine Checkliste oder ein Nachhilfebuch zur Verfügung stehen, wenn man ein einschlägiges Problem hat. Und da findet man bei Klimaaktiv aus meiner Sicht wirklich eine sehr gute Information, die verständlich ist, die leicht zugänglich ist. Da gibt es keine große Schwelle, die überwunden werden muss. Viele Menschen, wenn die was nicht wissen, die trauen sich ja gar nicht zu fragen, weil die fürchten dann, dass sie irgendwie abwertend von der Bettkante verstoßen werden. Also dieses Erlebnis habe ich bei Klimaaktiv noch nicht gehabt und das finde ich sehr gut. Ja. Weil da ist Wissen und Verständnis ist der Schlüssel zu dieser Klimawende. Fertig.
Ich werde auf jeden Fall ein paar der angesprochenen Unterlagen gerade zur Kälte- und Wärmeversorgung dann auch verlinken in den Shownotes. Dann sage ich danke für Ihre Zeit und die interessanten Einblicke.
Danke vielmals.
Damit sind wir am Ende dieser Folge des Klimadialogs angekommen. Unten in den Shownotes verlinke ich dir einige interessante Inhalte zu Wärmepumpen und dem Heizungstausch. Außerdem findest du dort alle Informationen zu den aktuellen Kesseltauschförderungen des Klimaschutzministeriums. Bis zu 75% der Kosten für einen Heizungstausch werden gerade nämlich vom Bund übernommen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie immer freue ich mich sehr über Feedback und eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.